Gnade sei mit euch allen und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist mir eine Freude, nochmal, vielleicht zweimal hintereinander hier sein zu dürfen. Und ja, schlagt gerne mit mir auf den Galaterbrief noch einmal. Galater 2. Die Predigt heute ist Galater 2, 15 bis 21. Und für den Kontext lese ich aber ab Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so dass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das Thema heute lautet: Du bist durch den Glauben gerecht gesprochen. Du bist durch den Glauben gerecht gesprochen. Und daraus folgen zwei Punkte, nämlich erstens: Darum stirb der Gesetzlichkeit. Und zweitens: Du bist durch den Glauben gerecht gesprochen, darum lebe für Gott. Wir haben diese zwei Punkte: Stirb der Gesetzlichkeit und lebe für Gott. Und beide stehen unter der Überschrift: Du bist aus Glauben allein, gerecht gesprochen vor Gott. Bevor wir jetzt also direkt einsteigen und den ersten Punkt anschauen, will ich versuchen, in 5 Schritten zu erklären, warum dieses Thema, von dem wahrscheinlich viele hier sitzen und sagen, klar, das weiß ich schon, warum es so relevant ist heute Morgen für dich. Erstens: Du lebst in Gottes Welt. Und du lebst als Teil von Gottes Bundesgemeinschaft. Und für dieses Leben hat Gott einen Maßstab gesetzt. Und dieser Maßstab ist er selbst. Er sagt: Ich bin heilig. Und darum sollst du heilig sein. Das ist der Maßstab, den Gott setzt für dich. Das führt zweitens zu dem Problem. Was ist unser Problem? Die Sünde. Du verfehlst diesen Maßstab, den Gott gesetzt hat, zu 100%. Weil der Mensch 100% verdorben ist. Und das wirft dieses Thema oder diese Frage der Rechtfertigung auf. Wie bekommt man das jetzt zusammen? Wir sind ungerechte Sünder und wir leben vor einem gerechten, heiligen Gott. Um vor Gott gerecht erklärt zu werden, muss ich gerecht sein. Aber ich habe gerade gesagt, ich bin ein Sünder. Das heißt, ich brauche eine Rechtfertigung. Und ja, diese Lehre, die behandelt dieser Abschnitt ganz besonders. Und das führt uns zu dieser dritten wichtigen Wahrheit, nämlich das Gegenteil von Rechtfertigung ist Verurteilung. Du wirst ganz konkret in nicht allzu langer Zeit vor dem höchsten Richter stehen. Jeder Mensch. Und wenn du dann keine perfekte Verteidigung vorbringen kannst, dann bist du verurteilt, für immer verdammt. Das bedeutet, viertens, du brauchst unbedingt eine Rechtfertigung. Du musst etwas haben, mit dem du dann vor Gott, vor dem Richter, im Gericht auftauchen kannst, sodass du als Angeklagter eben nicht mehr verurteilt wirst, sondern freigesprochen, für gerecht erklärt vor Gott. Das ist die Realität für jeden Menschen, für jeden von uns. Jeder wird am Ende Rechenschaft ablegen. Und deshalb solltest du heute deine geistlichen Antennen ausfahren und ganz genau darauf achten, was Gott über dieses Thema der Rechtfertigung hier in seinem Wort sagt. Und wenn du jetzt immer noch denkst, naja, ich habe mich damit schon so oft beschäftigt, ich kenne das in- und auswendig, dann will ich noch dir zwei historische Tatsachen nennen, die eigentlich nochmal verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema heute ist. Erstens, ich habe es gerade gelesen, in den Versen 11 bis 14. Sogar der Apostel Petrus, und die Apostel, die wurden von Gott mit einer krassen Offenbarung und Erkenntnis über Gottes Wort gesegnet, sogar der Apostel Petrus hat in dieser Sache eine Lektion gebraucht. Er musste von Paulus ermahnt werden. Und ich weiß nicht, ob du denkst, dass du es so viel besser weißt als der Apostel Petrus. Und zweitens, vor gerade mal 508 Jahren lag dieses ganze Land, in dem wir leben, in einer tiefen geistlichen Finsternis. Ja, die Kirche, die hat gerade diese Lehre von der Rechtfertigung komplett verdreht, sodass die Menschen wirklich in Verzweiflung und Finsternis gelebt haben. Vor etwas über 500 Jahren. Und wie schrecklich wäre es, wenn wir jetzt wieder anfangen würden, uns von dieser Lehre abzuwenden und es nicht mehr klar vor Augen zu haben. Deshalb, lasst uns gemeinsam darauf hören, was Gott jetzt hier in seinem Wort über dieses Thema sagt. Du bist aus Glauben gerecht gesprochen. Der erste Punkt ist, darum stirb der Gesetzlichkeit. Paulus macht hier in den Versen 16 bis 19 eigentlich zwei Dinge. Erstmal stellt er eine Behauptung auf. Und dann verteidigt er diese Behauptung noch in den Versen 17 und 19. Die Behauptung ist, deine Werke helfen nicht. Deine Werke helfen nicht. Und die Verteidigung ist dann nachher, ein Toter wird nicht angeklagt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir kommen nachher noch dazu. Schauen wir uns mal diese Behauptung an. Deine Werke helfen nicht. Schaut dazu nochmal in den Vers 16 rein. Paulus hat hier wieder mal so einen Kratzer in der Schallplatte und er wiederholt dreimal hintereinander genau das Gleiche. Man könnte sagen, dieser Vers ist der zentrale Vers vom Galaterbrief. Ich werde ihn noch einmal lesen. Er sagt, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Was bleibt hängen? Der Mensch wird nicht aus Gesetzeswerken gerecht gesprochen. Diese Wahrheit ist so zentral, dass Luther gesagt hat, mit dieser Lehre steht oder fällt die gesamte Kirche. Immerhin geht es um unsere Stellung vor diesem höchsten Gott, vor dem höchsten Richter, wie ich vorhin gesagt habe. Es ist nämlich nicht, wie in den Witzen immer so gesagt wird, dass der Petrus dann am Ende an der Himmelspforte steht und ja, manchmal auch so ein Auge zudrückt, wenn du rein willst, sondern wir müssen uns das mal vor Augen führen. Es ist der lebendige Gott, es ist ein verzehrendes Feuer. Ein heiliger Gott, der an dieser Pforte steht und darüber entscheidet, ob du reinkommst oder nicht. An dem musst du zuerst einmal vorbei. Und jetzt gab es unter den Galatern eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, wir wissen es besser als Paulus. Wir kennen den wirklichen Weg an Gott vorbei in den Himmel. Ja, sie haben gesagt, du brauchst Jesus, sozusagen als Start-up, aber dann brauchst du auch das Gesetz, um wirklich gut vor Gott zu sein. Mit anderen Worten, du musst das Gesetz trotzdem noch halten, sonst bringt dir auch der liebe Jesus nichts. Das war die Realität da unter den Galatern. Und Paulus behauptet genau das Gegenteil. Er sagt, kein Fleisch, also niemand, kein Mensch kann durch Werke gerecht werden. Keine Chance. Das ist eine komplette Sackgasse. Ich will es uns nochmal anders vor Augen führen. Angenommen, du musst aus welchen Gründen auch immer durch eins dieser ekligen Kanalrohre kriechen. Okay? Und anschließend hast du aber noch vor, das ist ein bisschen skurril, aber versuch es euch einfach vorzustellen, anschließend hast du noch vor, in einen edlen Konzertsaal reinzukommen. So wie du bist, kannst du natürlich nicht rein. Deshalb gehst du schnell noch nach Hause und ziehst dir ein weißes Hemd, ein schickes weißes Hemd, über deine verdreckten, ekligen Klamotten. Denkst du, der Türsteher lässt dich vorbei? Nein. Du kannst dir 5 weiße Hemden drüber anziehen. Du hast trotzdem keine Chance, an dem Türsteher vorbeizukommen, weil die Kacke förmlich am Dampfen ist. Hier ist der Vergleich. Deine Werke, egal wie edel und schick und demütig sie sind, die sind genau das. Die sind ein weißes Hemd über durch und durch stinkende Klamotten. Sie machen dich kein Stück besser vor Gott. Aber das Verrückte ist, das Bild hinkt immer noch ein bisschen. Springt mal zu Vers 18, wo wir dann sehen, was Paulus über die Menschen sagt, die genau das versuchen. Die versuchen, sich einfach durch gute Werke so ein bisschen schicker zu machen. Ich lese den Vers 18. Dort sagt er, denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Ich werde später nochmal dieses Bild versuchen, ein bisschen besser zu erklären. Aber was er hier sagt, ist eigentlich dein Versuch, dich jetzt doch wieder durch das Gesetz, durch deine guten Werke, ein bisschen besser vor Gott hinzustellen. Dieser Versuch ist ein einziges Aushängeschild für deine Sünde, für deine Übertretung. Du kannst noch so sehr versuchen, das Gesetz zu halten. Du wirst immer auf der ganzen Linie versagen. Du kannst es nicht schaffen. Das heißt, es wird nur noch mehr zeigen, wie unwürdig, wie sündig, wie stinkend und verschmutzt du bist. Das weiße Hemd, das du dir überziehst, das hat eine riesige Aufschrift mit roten Schriftzeichen, wo drauf steht, ich stinke. Lass mich nicht rein. So ist das, wenn wir versuchen, durch das Gesetz besser zu werden. Indem wir es anziehen, machen wir die Leute nur noch mehr auf unsere Sündhaftigkeit aufmerksam. Am Ende wird dann immer dieser Hammer vom Richter fallen und er wird sagen, wenn du es so versuchst, du bist verurteilt, du bist verdammt. Kein Fleisch, sagt Paulus, kann so vor Gott bestehen. Und deshalb sagt Paulus, er selbst, er klammert sich an diesen Glauben. Er klammert sich an diese Wahrheit, dass er durch den Glauben an Jesus gerecht ist. Klammerst du dich daran? Klammerst du dich an den Glauben, anstatt an deine eigenen Werke? Hat diese Wahrheit die letzten Monate oder das letzte Jahr von deinem Leben als Christ wirklich geprägt, durchdrungen? Hier ist ein einfacher Test, wie du das feststellen kannst. Wenn du drüber nachdenkst, was hat dich getröstet und wann ging es dir im Glauben gut Wann warst du im Glauben auf dieser geistlichen Höhe? Und was hat dich fertig gemacht? Und wann ging es dir im Glauben schlecht? Wenn es dir nämlich im Glauben gut ging oder gut geht, wenn alles ganz gut gelingt, wenn du morgens aufstehen kannst, deine Bibel lesen, wenn dein Gebetsleben läuft, wenn du dich viel um Menschen gekümmert hast, dich für Gott verausgabt hast, beim Evangelisationseinsatz dabei warst, für die Gemeinde gekocht hast, wenn es dir dann gut geht und aber schlecht geht, wenn all das nicht so läuft, wenn du das Gefühl hattest, nicht genug zu sein, wenn also dein Frieden im Glauben und deine Freude im Glauben abhängig sind von diesen Dingen, was du geschafft hast oder wo du versagt hast, dann bist du gesetzlich. Ich sag's nochmal, wenn dein Friede und deine Freude im Glauben abhängig sind von deiner Leistung vor Gott oder von deinem Versagen, dann bist du gesetzlich. Dann versuchst du, auch wenn du dir vielleicht nicht so bewusst bist, dann versuchst du durch deine Werke, Gott ein bisschen mehr zu gefallen. Dich ein bisschen besser vor ihm hinzustellen, vielleicht ein bisschen mehr von seiner Liebe zu erkaufen. Und dann tust du genau das, was Paulus hier in Vers 18 sagt. Du stellst dich selbst als Übertreter hin. Du baust etwas wieder auf, was Gott niedergerissen hat. Und wahrscheinlich, während Paulus das hier schreibt, denkt er eben an Petrus, den er ja so sehr ermahnt hat. Petrus, dem Gott gezeigt hat, ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle aus der Apostelgeschichte kennt, wo dieses Tuch mit den ganzen Tieren darunter kommt und Gott zeigt ihm dadurch die Heiden, die für euch Juden bis jetzt immer unrein waren, mit denen ihr keine Gemeinschaft haben konntet, die gehören dazu. Die sind Teil von meinem Volk. Das hat Petrus extra gezeigt bekommen von Gott in einer Vision. Und jetzt, nur weil ein paar krasse Juden kommen, vergisst er dieses Prinzip wieder und schämt sich und fängt an zu heucheln. Und das hat Paulus vor Augen, wenn er das hier schreibt. Geht nochmal ganz kurz in den letzten Vers, Vers 21, um zu verstehen, warum Paulus hier so heftig spricht, warum er so on fire ist. Vers 21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, wenn das doch wahr ist, wenn Petrus richtig gehandelt hätte, wenn diese Juden doch recht hätten, so ist Christus vergeblich gestorben. Verstehst du, deine Gesetzlichkeit, die macht Jesus zu einer Witzfigur. Und das ist wirklich so heftig, wie es sich anhört. Unsere Gesetzlichkeit, wenn wir das versuchen, was ich gerade beschrieben habe, dann machen wir Jesus zu einer Witzfigur. Weil wir jedes Mal dadurch sagen, ja, Jesus, es war eigentlich ganz nett, was du gemacht hast und irgendwie brauchen wir dich auch, um zu Gott zu kommen. Aber lass mal, so ab hier schaffe ich es dann doch allein. Und das entspricht absolut nicht der Realität. Wir machen diesen größten und wichtigsten Moment der Weltgeschichte. Dieses Opfer von Christus am Kreuz zu einer Nebensächlichkeit. Und wir treten dieses Opfer mit Füßen. Das wollen wir nicht, oder? Und darum denk daran, jedes Mal, wenn du versucht bist, das zu tun, denk daran, du bist durch den Glauben gerecht gesprochen, perfekt, vollkommen vor Gott. Darum stirb dieser Gesetzlichkeit. Wir haben also gesehen, dass Paulus das behauptet. Deine Werke helfen nichts. Jetzt gibt es eben unter diesen Galatern diese Gruppe, die das gehört haben und geantwortet haben, okay, warte mal, Paulus, warte mal. Wenn du das sagst, wenn du sagst, das Gesetz macht dich gar nicht gerecht, dann stellst du dich selbst ja als gesetzlos dar. Wenn du dich davon abwendest, dann zeigst du ja selber schon, dass du ein Übertreter bist. Er beschreibt das sehr kompliziert, wenn ihr da in Vers 17 reinguckt. Sagt, wenn wir aber, die wir versuchen durch Jesus, oder die wir nicht versuchen, sondern die wir durch Jesus gerecht werden wollen, wenn wir dann selbst als Sünder erfunden würden. Also man sieht offensichtlich, Paulus, bist du immer noch ein Sünder. Wenn du selbst schon sagst, du schaffst es nicht, das Gesetz zu halten. Wenn du dich also auf Jesus allein verlässt für deine Rechtfertigung, dann ist Christus ja ein Sündendiener. Dann ist Jesus ja sowas wie eine Freikarte bei der Deutschen Bahn, wo du in jeden Zug einsteigen kannst und nichts bezahlen musst. Mit anderen Worten, egal wie sündig und schmutzig diese Tour, Jesus hat doch dafür bezahlt. Das ist so dieses Argument, was sie Paulus entgegenbringen. So machst du ja Jesus zu einem Diener von der Sünde und förderst nur noch mehr die Sünde. Und Paulus kontert eigentlich mit einer echt coolen Verteidigung. Er sagt im Grunde, ein Toter wird nicht angeklagt. Ich will versuchen, das zu erklären. Nochmal zu diesem Vorwurf, um das zu verstehen. Diese Menschen sagen, wenn du den Maßstab von Gottes Gesetz aufhebst, der ja sagt, du musst mich halten, du musst die Gebote halten und durch sie leben. Wenn du das aufhebst, ja, dann nimmst du den Menschen ja quasi diese Grenze, diesen Sündenregulator, der sie davon abhalten soll, zu sündigen. Und dann bringst du die Menschen dazu, ja noch mehr zu sündigen und zu sagen, ja, Jesus hat ja für mich bezahlt. Jesus ist sozusagen der geistliche Jackpot, der Lückenfüller für deine Sünde, wenn du mal versagst. Und Paulus, ihr habt es ja gelesen, er sagt, das sei ferne, auf keinen Fall, weg mit so einem gotteslästerlichen Gedanken. Und er antwortet in diesem Vers 18, ich habe es vorhin schon gesagt, und sagt eigentlich, ihr seid diejenigen, die Jesus lächerlich machen. Ihr baut etwas wieder auf, was Gott schon längst niedergerissen hat. Was würdest du denken, wenn du aus deinem Haus kommst und deinen Nachbarn siehst, der vor einer 20 Meter hohen Mauer steht, die einen Garten umgibt? Und er steht davor und merkt, okay, der einzige Weg da rein ist, diese Mauer einzureißen. Und dann siehst du ihn jeden Tag eine Woche lang mit der Abrissbirne diese Mauer einreißen. Und dann, als die Mauer endlich weg ist, bevor er in den Garten reingehen kann, fängt er an, diese Mauer wieder aufzubauen. Du guckst es an und denkst, wie dumm ist das denn? Paulus will sagen, Gott hat diese Mauer, diese Barriere zu ihm, er hat sie eingerissen. Sei du doch nicht so dumm und nimm wieder Kelle und Mörtel in die Hand und bau sie wieder auf. Du bist doch schon gerecht gesprochen durch den Glauben. Und in Vers 19, wenn ihr da reinschaut, dann löst Paulus diesen letzten Knoten und sagt, nun bin ich aber durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Er sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Halt hier mal kurz an und denk daran, wer das sagt. Das war der Pharisäer schlechthin, der für das Gesetz gelebt hat, der für das Gesetz geeifert hat und gekämpft hat. Er sagt jetzt hier, ich bin diesem Gesetz gestorben. Zwei Fragen beschäftigen uns da. Erstens, was bedeutet es überhaupt, dem Gesetz zu sterben? Und zweitens, wie kann einer durch das Gesetz dem Gesetz sterben? Wenn wir jetzt an die Lesung zurückdenken, ich ermutige euch auch, lest es zu Hause nochmal. Römer 6, die ersten 14 Verse, die passen sehr gut dazu, wo Paulus diese Frage viel ausführlicher beantwortet. Und das Argument hier ist, wir sind mit Christus vereint. Paulus sagt, ich bin mit Christus zusammen gekreuzigt. Das heißt, uns wird das angerechnet, zugerechnet, was Jesus getan hat. Gott betrachtet es so, als hättest du es getan. Römer 6, Vers 5, wir müssen nicht mit aufschlagen, da sagt er, wir sind mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden in seinem Tod. Wir sind mit Jesus eins gemacht und ihm gleich geworden. Und jetzt kommt es, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, also dein sündiger Adam, dass dieser alte Mensch mitgekreuzigt worden ist. Zu welchem Zweck? Damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit, außer Betrieb gesetzt sei, sodass wir als Christen der Sünde nicht mehr dienen. In Vers 7 schließt er dann und sagt, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde frei gesprochen. Verstehst du, solange bis du an dieses Kreuz gekommen bist, hattest du quasi deinen alten Adam auf deinen Schultern, deinen alten Menschen, der die ganze Zeit mit dem Gesetz, mit den Gesetzestafeln deinen Kopf eingeschlagen hat und dir gesagt hat, du bist ein Sünder, du bist ein Versager, du bist schuldig. Aber in dem Moment, als du ans Kreuz gekommen bist, da wurde dieser alte Mensch von deinen Schultern gerissen, wurde ans Kreuz genagelt. Ein für allemal. Und das heißt für dich, dieses Gesetz hat kein Zugriffsrecht mehr auf dich. Dann kommt Paulus in Römer 6, Vers 14 zum Schluss. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Sie hat keinen Herrschaftsanspruch mehr auf dich. Sie sitzt nicht mehr auf dem Thron, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das heißt es, dem Gesetz gestorben zu sein. Und jetzt noch diese Frage, wie kann einer durch das Gesetz dem Gesetz sterben? Und wenn wir da nochmal daran denken, was das Gesetz fordert, nämlich, dass du es 100% erfüllst und befolgst. Und wenn du es nicht schaffst, dann fordert es den Tod. Durch diese Forderung hat Paulus erkannt, wie er an anderer Stelle sagt, ich bin ein Sünder. Ohne das Gesetz hätte ich meine Sünde gar nicht mal erkannt. Das Gesetz selbst, das will ich hier nochmal sagen, wir kommen nachher auch noch ein bisschen darauf, das Gesetz selbst ist gut. Es ist heilig, gerecht und gut, sagt Paulus. Aber es offenbart deine Sünde. Es verdammt dich zum Tod. Und deshalb, weil Paulus das kapiert hat, ist er zu Christus geflohen und wurde mit Christus gekreuzigt. Also hat das Gesetz selbst Paulus an diesen Punkt geführt. Und wenn wir das glauben, was Paulus hier sagt, dass wir mit ihm zusammen gekreuzigt sind, dass wir dem Gesetz gestorben sind, dann lasst uns aufhören, dieses Gesetz doch wieder auf ein Trönchen zu setzen und es zum Maßstab für unsere Beziehung mit Gott zu machen. Sondern lasst uns dieser Gesetzlichkeit sterben. Ich meine, ist das nicht herrlich und eine so schöne Ermutigung, eigentlich. Du stehst nicht mehr unter diesem Druck, etwas leisten zu müssen. Du stehst nicht mehr unter dieser Sündenlast, die dich immer runterdrückt. Nicht mehr unter dieser Anklage von dem Gesetz, was dir die ganze Zeit sagt, du versagst, du bist nicht gut genug vor Gott. Ich will dir Mut machen, solche Verse wie Galater 2, Vers 20 auswendig zu lernen. Oder auch Verse aus Römer 6. Das wird dir helfen, wenn du das nächste Mal doch wieder versucht bist, dir ein bisschen mehr von Gottes Liebe zu ergattern, dich daran zu erinnern, was wir jetzt ein ums andere Mal gesagt haben, dass du nichts mehr tun musst, dass du gar nichts tun kannst, um besser vor Gott dazustehen. Und jetzt kommt ein großes Aber. Bevor jetzt irgendeiner sagt, genau Leon, wir sind dem Gesetz gestorben, das Gesetz ist Vergangenheit, wir brauchen es nicht mehr. Wir sind jetzt frei. Da würde ich sagen, ganz ruhig. Paulus selbst ist hier noch nicht am Ende und ich finde es so schön, was er jetzt hier in diesem zweiten Punkt macht. Wir kommen zu diesem zweiten und letzten Punkt von heute Morgen, der kürzer ist, aber trotzdem genauso wichtig. Der sagt, du bist durch den Glauben gerecht gesprochen. Darum lebe für Gott. Lebe für deinen Gott. Es gibt so eine Filmszene aus so einem Kinderfilm, wo einer einen Kampf mit einem Dinosaurier, mit so einem riesen Dinosaurier beschreibt. Und er beschreibt das und ein anderer fragt ihn, bist du gestorben? Und er sagt, leider ja, aber ich habe es überlebt. Wir lachen über diese Szene, aber es ist lustig, dass Paulus eigentlich im Grunde hier etwas Ähnliches macht. In Vers 20, schaut mal rein. Er sagt, ich, Paulus, bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin gestorben, in den Tod gegangen. Und jetzt, nachdem ich gekreuzigt wurde, lebe ich. Paulus wurde getötet und jetzt lebt Paulus. Leon wurde getötet am Kreuz und jetzt lebe ich. Hans wurde am Kreuz getötet und jetzt lebt Hans. Aber, immer noch Vers 20, nicht mehr Paulus, Leon oder Hans und all die anderen leben, sondern Christus lebt in uns. Wenn du an Jesus glaubst, dann hat sich deine Identität geändert. Ja, du hast immer noch deine Merkmale, die durch deine DNA festgelegt sind. Du bist immer noch du, aber deine Identität hat sich trotzdem grundlegend geändert. Du wirst nicht mehr durch diesen alten, sündigen Adam definiert. Du wirst nicht mehr durch dein Versagen definiert. Das hängt am Kreuz. Sondern du erhältst eine neue Identität durch diese Einheit mit Christus. Ja, der Kompass in deinem Leben, könnte man sagen. Der hat sich verändert. Er ist nicht mehr immer auf Sünde ausgerichtet, sondern auf Christus, auf ein Leben für Gott. Du stinkst nicht mehr 5 Kilometer gegen den Wind nach Kloake, sondern dein Leben ist jetzt ein Wohlgeruch für Gott. Du trägst auch nicht mehr diese alten, zerrissenen Bettlerkleider, die dich als Sünder ausweisen, sondern du hast eine ganz neue Montur von Kleidung bekommen, die nicht mehr beschmutzt werden kann. Alles ist neu geworden. Du bist durch den Glauben gerecht gesprochen. Und dadurch hast du eben auch alles bekommen, was du brauchst, um jetzt ein Leben für Gott zu führen. Nicht mehr für dich selbst, nicht mehr für deine Begierden, sondern für Gott. Ich finde es so mega, dass Gott, wenn er uns jetzt anschaut, uns nicht mehr durch diesen Spiegel oder durch dieses Glas des Gesetzes sieht und mit jedem Schritt eigentlich nur Versagen und, sondern wenn er dich jetzt anschaut, dann schaut er dich durch Christus an und er sieht seinen Sohn in dir und alles, was Jesus getan hat, alles, was er verdient hat, das sieht Gott in dir. Vollkommene Gerechtigkeit. Perfekten Gehorsam. Würde, um zu ihm zu kommen. Gott sieht in dir durch das Kreuz von seinem Sohn ein geliebtes Kind und nichts anderes. Und wisst ihr, was hier die erste Anwendung davon ist, was wir als allererstes mit nach Hause nehmen sollten? Komm und staune. Staune über diese Wahrheit. Setz dich einfach hin, mach die Augen zu und lausche diesem Liebeslied Gottes für dich. Das ist so wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, das zu tun. Es ist größer als jedes Wunder, was in der Bibel beschrieben wird, ist das, dass du mit Jesus vereint bist. Dass du mit ihm ans Kreuz geschlagen bist und dass du jetzt leben darfst für Gott. Ein erfülltes, ein unbeschmutztes, ein sinnvolles Leben in Freiheit und Freude und in einer unvergleichbar schönen Hoffnung, weil es jetzt noch nicht das Ende ist. Lass uns gemeinsam immer wieder darüber staunen. Und die zweite Anwendung, die nennt Paulus hier selbst in der zweiten Hälfte von Vers 20. Er sagt, das ist diese Wahrheit, ich bin mit Christus gekreuzigt, jetzt lebe ich. Was ich aber jetzt, Vers 20, im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus hat nirgendwo das Gesetz aufgehoben. Ich habe es vorhin schon gesagt. Er hat nirgendwo gesagt, das Gesetz ist jetzt gestorben. Gesagt, du bist gestorben. Und jetzt darfst du in Freiheit alles das tun, was das Gesetz fordert. Du darfst im Glauben leben. Das Wort, was er hier benutzt, im Fleisch zu leben, das bedeutet jetzt hier nicht im verdorbenen, sündigen Fleisch, sondern einfach in dem, woraus du bestehst. Also dein Körper, dein Leben jetzt und hier. Das darfst du im Glauben leben. Den ganz normalen Alltag. Du hast die Freiheit, für Gott zu leben, seine Gebote zu lieben und jeden Tag gehorsam zu üben. Ohne dass ein einziges Mal dieses Gesetz dich anklagen kann. Weil du wirst, wie Paulus selber über sich sagt, weiter versagen. Du wirst weiter sündigen. Und trotzdem hat das Gesetz kein Recht mehr, dich anzuklagen, zu sagen, ha, guck, du hast wieder versagt. Du hast jetzt diese Freiheit. Das bedeutet es, durch den Glauben im Fleisch zu leben. Wenn du jetzt also auf geistlichen Höhen bist und alles gelingt dir gut und Gottes Herrlichkeit strahlt dir ins Gesicht und es geht dir einfach gut, dann lebe das im Glauben an Gottes Sohn, der sich für dich gegeben hat. Und wenn du durch die dunklen Täler gehst und es dir einfach schlecht geht und Sünde dich übermannt und immer wieder die gleiche Sünde, dann lebe es im Glauben an Gottes Sohn, der dich geliebt hat. Du legst diesen Glauben nicht in manchen Situationen zur Seite wie so ein Autoschlüssel, wenn du nach Hause kommst. Du trägst ihn immer mit dir. Alles, was du tust, sollst du im Glauben tun. Und ich glaube, ihr wisst es selber, aber alles andere ist ein vergeudetes Leben. Petrus musste daran erinnert werden. Paulus sagt es über sich selbst, dass er so leben muss. Und es gilt für dich und mich genauso. Wir leben im Glauben an Gottes Sohn. Und hierin steckt eine kleine Ermahnung und eine riesengroße Ermutigung. Die kleine Ermahnung ist jetzt nämlich, dass du dein Leben, die Zeit, die Gott dir gegeben hat, nicht vergeuden solltest, sondern du solltest sie nutzen, um in dieser Freiheit wirklich für Gott zu leben, dich selbst für ihn hinzugeben. Aber die Ermutigung, die ist noch so viel größer. Weil wenn du nämlich müde und abgearbeitet bist und wenn der Teufel dann permanent kommt und dich wieder anklagt oder wenn du dich nutzlos fühlst und nicht wert, ein Kind Gottes genannt zu werden, oder zum Beispiel habe ich an die ganzen Mamas gedacht, die sich jeden Tag aufopfern, die alles geben und manchmal das Gefühl nicht loswerden, dass sie sich in einer endlosen Spirale von sinnloser Arbeit befinden und nie Zeit für sich haben. Dann sind diese Verse zusammen mit so vielen anderen Versen aus der Bibel für dich dieses Liebeslied Gottes, das du unbedingt hören musst, wo er dir sagt, du bist unendlich viel wert. Ohne deine ganze Arbeit. Du bist so viel wert, weil ich für dich bezahlt habe. Ich habe dich gekauft mit dem Blut von meinem Sohn. Und das gilt für alle, die beladen sind, die vollgepackt sind mit Fragen und Sorgen und Leiden, die Kämpfe durchstehen. Euch allen ruft Gott zu, komm, komm zu mir, komm und hör mir zu und glaube mir. Und wisst ihr, ich kann nicht mehr machen, als euch dazu zu drängen und zu ermutigen, zu sagen, kämpft dafür, jeder Einzelne kämpft dafür, dass ihr solche Zeiten in eurem Alltag habt. Die Arbeit scheint so wichtig und sie ist wichtig und die To-Dos sind meistens, die Liste ist unendlich lang und trotzdem kämpft für solche Zeiten, wo du in Gottes Wort gehst, dir ganz bewusst auch diese Verheißungen suchst und dich ermutigen lässt. Durch dieses Evangelium, das Gott dir gegeben hat. Lest die Bibel und wenn ihr eine Stelle findet, wo Gott genau das sagt, dann haltet da an, werft euren Anker raus und meditiert, sinnt nach über diese Stellen. Und dann werdet ihr merken, Gott hat für jede Sorge und für jedes Leiden die passende Barmherzigkeit, die passende Antwort. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr werden wir sehen, sie alle gipfeln in dem, was wir heute gehört haben. dass Gottes Sohn dich geliebt hat und sich selbst für dich hingegeben hat, damit du allein aus Glauben gerechtfertigt bist und für ihn leben kannst. Amen.